Eine krasse Woche liegt hinter uns. Viel Verwirrung, Unklarheiten, manche Traurigkeiten und Enttäuschung. Mir hilft es immer, Kontakt mit Jesus zu suchen und zu finden natürlich. Letzte Woche sprach ich darüber, dass Jesus wie ein Anker für unser Leben sein kann. Wenn das Lebensboot im Sturm von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und wenn es dann auch noch dunkel wird und man einfach keine Ahnung hat, ja, und hofft, dass alles wieder gut wird. In Zeiten wie diesen, der Corona-Krise, ist Jesus wirklich die beste Adresse für uns. Den Anker werfen und sagen: Jesus, hilf mir. Jesus, erbarme dich. Danke, Jesus, dass du dich meiner erbarmst. Im Gebet, im Singen, natürlich in seinem Wort, in der Bibel, all das ging diese Woche ganz gut. Obwohl wir als Familie in Quarantäne sind, sind wir immerhin drei und hatten auch das Vorrecht, zu dritt zu beten und zu singen. Und das haben wir öfter gemacht als sonst. Für diese Predigt habe ich natürlich auch Gott gesucht. Was soll ich predigen? Und ich bin da auf zwei interessante Menschen gekommen. Den einen kennen wir mit Namen. Der heißt Kleopas und sein Begleiter oder seine Begleiterin. Die beiden sind in ungefähr dieser Verfassung. Sie sind verwirrt, sind enttäuscht, sie sind traurig. Es fehlt die Perspektive, es fehlt die Hoffnung und somit fehlt die Freude. Sie waren in Jerusalem und sie sind dann auf dem Weg zu einem Dörfchen. Vielleicht weil es ihr Heimatdorf ist. Das Dorf hat den Namen Emmaus. Und ich lese uns aus Lukas 24 die Verse 13 bis 17. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Sie waren Leute, die Jesus nachgefolgt waren, und nun war Jesus ja in Jerusalem brutal ermordet worden, gekreuzigt worden, und es war alles so schnell gegangen. Die religiösen Leiter hatten die Gläubigen aufgewiegelt, sodass die gerufen hatten: Kreuziget ihn, kreuziget ihn. Und die politischen Leiter, die haben es dann umgesetzt. Wie konnte das passieren? Kleopas und sein Begleiter oder seine Begleiterin, ihnen geht es durch den Kopf. Jesus, der hat so viele Wunder getan. Der hat Menschen geheilt. Der hat die Liebe zu den Menschen so ausgedrückt. Und sie hatten so viel Hoffnung auf ihn gesetzt, im Grunde genommen alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Konnte nicht alles so schön bleiben, wie es war? Wie konnte das nur passieren? Im weiteren Verlauf dieser Wanderung nach Emmaus kommt nun ein Dritter hinzu und der stellt Fragen. Worüber redet ihr? Ich lese mal einige Verse, wie sich das Gespräch so entwickelt. Einer von ihnen, nämlich Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und sie fanden die Leiche nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen. Und die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und daraufhin gingen dann einige von uns zum Grab, und die fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Soweit der biblische Text. Wir werden noch den weiteren Verlauf schauen. Wenn ich das so abgleiche mit der Woche, die jetzt hinter mir liegt, dann war meine Woche gefüllt von vielen E-Mails, von WhatsApp-Nachrichten, von Messages und Telefonaten. Eine Verwandte schrieb mir, dass eine Freundin von ihr mit einer gewissen Verzweiflung gefragt hat: Wie finde ich eigentlich Gott? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei mehr Menschen jetzt diese Frage aufkommt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zurück zu unseren Wanderern in unserem Text. Ich lese die Verse 25 bis 27. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus sagt: Schaltet euren Verstand ein und gebt eurem Herzen einen Ruck und vertraut. Das ist hochinteressant. Jesus spricht also diese beiden Wanderer auf zwei Ebenen an. Auf der Ebene ihrer Gedanken, ihres Verstandes, ihrer Ratio, der Logik auch, und auf der Ebene des Herzens. Nun, der christliche Glaube spricht beides an. Manche sagen, ach, ich kann das nicht glauben, das ist mir nicht logisch genug. Aber gerade der christliche Glaube, wenn auch nicht alles leicht zu verstehen ist, braucht sich überhaupt nicht zu verstecken, sondern unser Verstand und unser Herz, beides führt uns zu einem tiefen Glauben und hilft uns auch in Zeiten wie diesen, unseren Glauben immer wieder neu zu stärken. Der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott hat viel mit Logik zu tun. Jesus erklärt diesen beiden Leuten, dass die Bibel, also zu dem Zeitpunkt damals war es das Alte Testament, das war das Wort Gottes, was es schon gab, dass das eine Logik hat. Dass das Alte Testament eigentlich die Beschreibung eines Rettungsplanes ist. Des Rettungsplanes Gottes für diese Welt. Ich nehme mal den Vergleich mit der Titanic, weil viele haben diesen Film gesehen. Diese Geschichte ist recht bekannt und so haben viele das vor Augen. Ich will es mal vergleichen mit diesem Schiff. Die Erde, unser Planet, unsere Welt, ist in gewissem Sinne kaputt wie die Titanic. Wie die Titanic, nachdem sie gegen den Eisberg gefahren ist. Titanic war dem Untergang geweiht. Vor diesem Eisberg wurde gewarnt, aber die Menschen waren so überheblich, dass sie meinten, also wir werden das schaffen, wir haben das im Griff. Dieses Boot ist unsinkbar. Wir brauchen kein Rettungsboot. Wie ist das heute? Und ich möchte nicht überdramatisieren. Ich bin froh, dass Politiker, Wissenschaftler viele gute Dinge tun. Dass man sucht nach einem Impfstoff und dass es wichtige Maßnahmen gibt jetzt für uns in der Gesellschaft. Aber mir ist schon wichtig, dass wir uns auf Jesus ausrichten. Denn Jesus ist das Rettungsboot. Und die Geschichte von dem Rettungsboot Jesus, die ist nicht erst in den Evangelien, sondern die findet direkt am Anfang in der Bibel schon statt. Es ist der rote Faden auch der Bibel und auch des Alten Testamentes. Es fängt bei Mose an. Im ersten Buch Mose. Es geht weiter. Zweite Buch Mose, dritte Buch Mose. Es sind die Geschichten von Noah, von Abraham, von König David, von dem Propheten Daniel, von Nehemia. Die Vorhersagen auf Jesus haben unglaubliche Details und Einzelheiten. Das Alte Testament dass er etwa 450 Jahre vor Christus, vor seiner Geburt, bereits fertiggestellt wurde, beinhaltet über 300 Vorhersagen auf diesen Jesus, auf diesen Messias. Und die haben sich alle in seinem Leben und dann auch in der Art und Weise, wie er gestorben ist und in seiner Auferstehung erfüllt. So nochmal für alle, die Logiker sind oder die sich noch irgendwie erinnern können an Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule. Selbst wenn Jesus nur 8 dieser Prophezeiungen durch Zufall erfüllt hätte, ja, das wäre schon unglaublich. Ich nenne mal ein paar dieser Vorhersagen, dieser Prophezeiungen. Der Ort, an dem Jesus geboren wurde, ist Bethlehem. Das hat der Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1, vorhergesagt. Dass er von einer Jungfrau geboren wurde, hat der Prophet Jesaja vorhergesagt, Kapitel 7, Vers 14. Als Jesus zur Welt kam, war das ja bedrohlich für den damaligen Herrscher Herodes. Und so ließ er alle Kinder, die 2 Jahre oder jünger waren, töten. Das hat der Prophet Jeremia in Kapitel 31, Vers 15 vorhergesagt. Und dann musste ja diese kleine Familie fliehen nach Ägypten. Das hat der Prophet Hosea vorhergesagt in Kapitel 11, Vers 1. Später dann, als Jesus in Jerusalem einzog, da ritt er auf einem Esel. Das mag für uns auch ein bisschen komisch anmuten. Ich will da nicht so tiefer drauf eingehen, aber dass er auf einem Esel nach Jerusalem einritt, hat der Prophet Zacharja vorhergesagt, in Kapitel 9, Vers 9. Einige von uns wissen, dass Jesus durch einen Freund, einen der Jünger, verraten wurde. Der Psalmschreiber aus Psalm 41, Vers 10 hat das vorhergesagt. Und dann wurde er für 30 Silberlinge, also das waren Geldmünzen damals, verraten und verkauft. So viel hat der Verräter bekommen. Das hat der Prophet Zacharja in Kapitel 11, Vers 12 vorhergesagt. Jesus hat während des Prozesses, den man ihn gemacht hat, der eine Farce war, geschwiegen. Das hat der Prophet Jesaja, Kapitel 53, Vers 7, vorhergesagt. Als er am Kreuz war, hat man ihm Essig zu trinken gegeben. Das ist im Psalm 69, Vers 22 dokumentiert. Man hat ihm ja die Seite durchbohrt, als er am Kreuz hing. Der Prophet Zacharja, Kapitel 12, Vers 10, hat es vorhergesagt. Leute würfelten um sein Gewand, als er am Kreuz starb. Psalm 22, Vers 1. Er wurde beerdigt in dem Grab eines reichen Menschen. Prophet Jesaja 53, Vers 9. Und die Auferweckung vom Tod, auch selbst die, wurde vorhergesagt, schon im Alten Testament, Psalm 16, Vers 10. Nun, das sind Dinge, denen man sich stellen kann und die uns als Gläubigen unseren Glauben stärken. Das, was wir glauben, diesen Jesus, der auch für uns unsichtbar ist oder uns eben auch manchmal erscheint, in unseren Herzen, in unserem Glauben. Dieser Jesus ist wahrhaftig auf diese Erde gekommen als Retter. Und dieser Jesus offenbart sich den Menschen. Er zeigt sich die, die ihn suchen. Die, die ihn frisch brauchen, wie in diesen Zeiten. Oder die, die ihn vielleicht auch zum ersten Mal suchen und finden. Neben der Logik, neben dem Verstand. Und das war nur ein kleiner Auszug von dem, wie logisch auch letztlich die Geschichte Gottes ist, die wir in der Bibel dokumentiert haben, geht es eben um unser Herz. Wir als Menschen, wir vertrauen sehr vielen Dingen, wir vertrauen anderen Menschen. Es geht gar nicht anders, als dass man im Vertrauen lebt. Jesus zu vertrauen hat neben allem Logischen und historisch Erwiesenen damit zu tun, ihm das Herz hinzuhalten und zu sagen, ich wage das, ob nun jetzt zum ersten Mal oder zum dritten Mal oder zum hunderttausendsten Mal. Wo ist denn dieser Jesus jetzt? Kann es sein, dass er auch bei dir ist? Kann es sein, dass er gerade bei mir ist? So wie er die beiden damals eingeholt hat und dann mit ihnen redete und einfach da war, kann es sein, dass er auch an dir interessiert ist, so wie er das war an diesen beiden Wanderern? Kann es sein, dass er auch dich und mich auffordert und sagt, sei nicht so unverständlich, auf Neudeutsch, sei nicht blöd, gib deinem Herzen einen Ruck und lass dich darauf ein. Bei den beiden hat es übrigens gewirkt. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Ich lese einige weitere Verse aus diesem 24. Kapitel von Lukas. Vers 30. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und dann sind sie unverzüglich wieder zurück nach Jerusalem, denn nun hatten sie wirklich was zu melden, sie hatten was zu sagen, sie haben etwas erlebt. Ihr unverständiges Herz, ihre Traurigkeit, ihre Verwirrung, ihre Enttäuschung wurde aufgelöst, weil Jesus da war. Jesus verwandelt Verwirrung in Klarheit. Er verwandelt Enttäuschung in Hoffnung. Und dann löst sich Traurigkeit auf. Jesus ist das Licht, er ist unsere Hoffnung und er ist unsere Freude. Jesus ist auferstanden. Es ist zwar noch nicht Ostern, aber diese Tatsache ist jeden Tag Grund zu feiern, Jesus zu feiern. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Durch die Aussagen der Bibel, die Logik kapieren, durch die Entscheidung, Jesus zu vertrauen, ihm das Herz zu öffnen, dadurch entsteht Glaube, Vertrauen, Zuversicht. Dadurch entsteht Hoffnung. Und wo Glaube und Hoffnung ist, da ist die Freude auch nicht mehr weit. Ob du zu unserer Gemeinde hier in Krefeld gehörst, dem Evangeliumshaus in Krefeld oder zu unseren Tochtergemeinden, der Nette Church in Nettetal oder der Quelle des Lebens in Aachen, oder ob du auf ganz anderen Wegen zu diesem YouTube-Kanal gekommen bist, ich lade dich ein. Jesus erscheint selten sichtbar für die Augen, aber für die Augen des Herzens, da erscheint er. Und das ist, was er mir aufs Herz gelegt hat, mit dieser Botschaft. Erfahre Jesus, erlebe ihn. Da, wo du verwirrt bist über das, was die letzte Woche passiert ist und da, wo uns die Klarheit fehlt, was in der kommenden Woche passiert, da, wo wir von manchen Dingen enttäuscht sind, da, wo wir auch mal richtig traurig werden, was wir wirklich dürfen, da dürfen wir Jesus einladen und ihn bitten, dass er erscheint in unseren Herzen, dass er zu uns spricht, dass er das verwandelt, dass wir ihn neu hören, dass er die Prognose stellt für die nächste Woche und die nächsten Wochen und für das, was kommen wird. Es ist keine einfache Zeit, aber gerade diese Zeiten sind Zeiten, Jesus zu begegnen. Nicht einfach nur sonntags in einer Kirche, was zurzeit gar nichts geht, sondern gerade in dieser Zeit wird sich zeigen, wird sich bewähren, dass unser Glaube ein Glaube ist, der jeden Tag gilt. Nach dem nächsten Lied lade ich dich ein zu einem Gebet. Amen.